Und haben wir darüber nachgedacht, wo ist der Emanuel? Wichtige Frage. Ich muss gestehen, ich hatte die Überschrift über der Predigt, wie geht es nach Weihnachten weiter, ein bisschen vergessen. Ich habe damals gedacht, darum kann man ja über alles predigen, hat ja immer mit unserem Glaubensleben zu tun. Darum verzeiht, wenn es jetzt nicht ganz so explizit weihnachtlich ist. Es wird jetzt eher tropisch. Ich starte mal mit einem kleinen Experiment. Ich habe hier eine Dose Pfirsiche. Diese Dose Pfirsiche ist vor einem Jahr abgelaufen. Wer von euch würde sagen, kein Ding, mach auf, kannst du essen? Sehr gut, sehr schön. Wer würde sagen, ja, Danny, da wäre ich vorsichtig? Doch ein paar, ne? Also, ihr dürft euch von der Masse korrigieren lassen. Eine Konservendose hat genau diese Eigenart, wie viele von uns wissen, dass sie einen guten Inhalt konserviert. Sie bewahrt ihn vor dem Einfluss von außen, der ihn verderben würde. Das, was das Essen schlecht macht, kommt nicht an das Essen ran. Wenn ihr mir nicht glaubt, stellt mal so eine Dose ins Regal, macht sie in 100 Jahren auf. Ihr werdet merken, ist noch genießbar. Genauso ist es bei einem Menschen, über den Jesus sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Er bewahrt das Gute. Er konserviert, ist also im besten Sinne des Wortes konservativ. Unter jemandem, der konservativ ist, verstehen wir im allgemeinen Sprachgebrauch meist nicht jemand, der am Guten festhält, sondern der sich krampfhaft an etwas krallt, aus Angst, dass er es sonst verliert. Ich möchte aber ein Plädoyer für das Konservativsein mitgeben, im eigentlichen Sinne des Wortes, das Gute zu bewahren. Lasst mich euch mit reinnehmen in einen Text, der von einer Zeit erzählt, die über 2700 Jahre her ist und dennoch ganz typische Dinge über den Menschen auch heute noch sagt. Und warum das Bewahren so wichtig ist. 2. Könige, Kapitel 17, ab Vers 24. Und der König von Assur brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus Sepharvajim und ließ sie anstelle der Söhne Israel in den Städten Samarias wohnen. Und sie nahm Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Und es geschah, als sie anfingen, dort zu wohnen, fürchteten sie den Herrn nicht. Da sandte der Herr Löwen unter sie und unter ihnen, die unter ihnen mordeten. Und man sagte zum König von Assur, die Nationen, die du weggeführt und in den Städten Samarien hast wohnen lassen, kennen nicht die Verehrung, die dem Gott des Landes gebührt. So hat er Löwen unter sie gesandt. Und siehe, die töten sie, weil sie die Verehrung des Gottes des Landes nicht kennen. Da befahl der König von Assur, lasst einen Priester, die ihr von dort gefangen weggeführt habt, dorthin zurückgehen, dass er hingeht und dort wohnt. Und er lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die man aus Samaria gefangen weggeführt hatte, und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Doch machten sie sich, Nation für Nation, ihre eigenen Götter und stellten sie in die Höhenhäuser, die die Samaritaner Nation für Nation in ihren Städten gemacht hatten, in denen sie wohnten. Und die Leute von Babel machten Sukkot-Benot, die Leute von Kuta machten Nergal, die Leute von Hamat machten Ashima, die Aviter machten Nibas und Tatak. Die Sepharviter verbrannten ihre Söhne im Feuer, dem Adramelich und dem Anamelich, den Göttern von Sepharvajim. Doch fürchteten sie auch den Herrn und machten sich aus ihrer Gesamtheit Höhenpriester, die für sie in den Höhenhäusern opferten. Sie fürchteten den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern, entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Habt ihr euch schon mal beim Lesen des Neuen Testaments gefragt, wer eigentlich diese Samariter sind Und warum die Juden so schlecht auf sie zu sprechen sind? Warum im Gleichnis vom barmherzigen Samariter so ein Samariter eine gute Figur ist, um den Zuhörern ein schlechtes Gewissen zu machen, dass so ein Fremder das Richtige tut? Warum es etwas Besonderes ist, dass Jesus am Jakobsbrunnen mit einer Frau redet, obwohl sie Samariterin ist, ihr aber sagt, ihr wisst nicht, was ihr anbetet? Dieser Text gibt uns eine mögliche Erklärung, wie das Volk dieser Samariter entstanden ist. Es war damals, ich weiß gar nicht, ob es damals so etwas wie Abiturprüfungen gab, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein junger Israelit sich in Geschichte hätte prüfen lassen, er hätte gehofft, dass er nicht den assyrischen Konflikt erklären muss. Da gibt es ein ziemliches Hin und Her, wer gerade wen absetzt. Unterm Strich ist entscheidend. Samarien, ein Gebiet von Israel, ist eingenommen worden und man hat die Bewohner Israels, ich benutze mal bewusst diesen Begriff, deportiert und in andere Regionen verfrachtet und wiederum Völker anderer besiegter Regionen nach Samarien gebracht. Mehrere Kulturen auf einmal. So eine Begegnung von Kulturen kann ja sehr bereichernd sein, aber das war nicht die Idee des Königs von Assur, ein Ort der Begegnung zu schaffen, wo man voneinander lernt. Nein, ein Volk, das entwurzelt wird und nicht mehr in seiner Heimat lebt, ist wesentlich schwerer zu motivieren, seine Heimat zurückerobern zu wollen. Man entwurzelt ein Volk und pfercht es anderorts ein, damit es unterwürfig ist. Wer keine Identität hat, keine Vergangenheit, der ist auch weniger tatkräftig bei seinem Gang in die Zukunft. Jetzt verlasse ich ein bisschen den Text und gehe in den größeren Kontext dieser Exilgeschichte. Israel hat Gott, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Und Gott hat dieses Verlassen nun auch räumlich auf sie kommen lassen. Sie werden verschleppt an andere Orte, wo man sie versucht zu entwurzeln, sodass Israel herausgefordert ist, sich diese Gottesbeziehung zu bewahren, zu konservieren. In dieser Zeit entsteht beispielsweise im babylonischen Exil eine Abschrift eines Teils des Schöpfungsberichtes, weil den Israeliten bewusst wird, dass sie das, was sie vermutlich vorher schon mündlich trahiert mitgenommen haben, jetzt festhalten müssen. Sie brauchen ihre Geschichte, die an den Ursprung der Welt zurückgeht, die mit Gott, mit Jahwe und nicht mit Baal beginnt. Israel ist herausgefordert, das Gute zu bewahren. Die fremden Völker, die jetzt nach Israel kommen, hätten nun aber die Gelegenheit gehabt, Jahwe dort kennenzulernen. Sie fanden aber vorbereitete Altäre und Opferstätten für allerlei andere Götter vor. So entsteht in Samarien eine Mischkultur aus verschiedenen Völkern, auch mit einer Mischreligion. Es heißt dann in Vers 41, so fürchteten diese Nation den Herrn und dienten zugleich ihren Götterbildern. Jetzt haben wir diesen Satz gerade gehört, sie fürchteten den Herrn. In den Kapiteln, in den Versen davor, wird jetzt etwas Wichtiges über Israel gesagt. Auch hier taucht diese Formulierung, den Herrn fürchten, auf, aber ganz anders. Passt mal auf. Jetzt heißt es also über Israel, bis auf den heutigen Tag tun sie nach den früheren Gebräuchen, sie fürchten den Herrn nicht. Und sie tun nicht nach ihren Ordnungen und nach ihren Bräuchen, auch nicht nach dem Gesetz und nach dem Gebot, die der Herr den Söhnen Jakobs gegeben hat, dem er den Namen Israel gab. Und doch hatte der Herr mit ihnen einen Bund geschlossen und hatte ihnen geboten, ihr sollt nicht andere Götter fürchten und euch nicht vor ihnen niederwerfen und sollt ihnen nicht dienen und ihnen nicht opfern, sondern den Herrn, der euch mit großer Kraft und mit ausgestrecktem Arm aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr euch niederwerfen und ihm opfern. Und die Ordnungen und die Bräuche und das Gesetz und das Gebot, die er für euch aufgeschrieben hat, sollt ihr bewahren, sie alle Tage zu halten. Und ihr sollt nicht andere Götter fürchten Und dem Bund, den ich mit euch geschlossen habe, sollt ihr nicht vergessen und sollt nicht andere Götter fürchten, sondern den Herrn, euren Gott, sollt ihr fürchten. Er wird euch retten aus der Hand all eurer Feinde. Aber sie hörten nicht, sondern taten nach ihren früheren Bräuchen. Ist uns aufgefallen, wie unterschiedlich die Bedeutung von den Herrn fürchten verwendet wird? Für das entstehende Mischvolk der Samariter heißt es, sie fürchteten den Herrn, obwohl sie anderen Göttern opferten. Für die Israeliten, die zu Gottes Bund gehören, heißt es, sie fürchten den Herrn nicht, weil sie anderen Göttern opfern. Wird denn hier mit zweierlei Maß gemessen? Ja. Was diesen Satz betrifft, auf jeden Fall. Für die, die zum Bund Gottes gehören, bedeutet den Herrn zu fürchten, dass er allein ihr Retter ist. Für diejenigen außerhalb dieses Bundes heißt den Herrn zu fürchten in diesem Kontext tatsächlich den Herrn fürchten, Angst vor ihm haben. Sie kommen nach Israel, wollen nichts von den Gebräuchen Israels wissen, können sie streng genommen auch nicht, und es kommen Löwen, weil sie nicht die gängigen Gebräuche einhalten. Also haben sie Angst, sie erleben, dass es ein Nachteil ist, nicht die Gesetze der lokalen Gottheit einzuhalten. Der König von Assur hat ein Einsehen, er lässt einen jüdischen Priester einfliegen und der bringt den Leuten wieder die gängigsten Sitten und Gebräuche bei. Und jetzt ganz interessant, die Löwen kommen nicht mehr. Aber nicht, weil Gott sagt, also solange ich in eurer Religion irgendwo vorkomme, ist schon okay, was ihr sonst macht, ist mir gleich. Aber Gott lässt es zu, dass das Befolgen seines Gebotes sich positiv auswirkt, auch wenn man ansonsten nicht den Herrn an erste Stelle setzt. Denn in Gottes Gebot steckt ein Hinweis auf den guten Gott, der dieses Gebot gegeben hat. Ich habe übrigens, was die Löwen angeht, eine ganz pragmatische Theorie. Ich werde das nicht zu sehr vertiefen, weil das könnte die Predigt ein bisschen überstrapazieren. Aber zu den Geboten der Juden gehörten auch verschiedene Hygienevorschriften und Reinigungsgebote, unter anderem der Umgang mit Lebensmittelresten. Was ist, wenn die fremden Völker im Wesentlichen durch einen falschen Umgang mit ihrer Hygiene und Lebensmittelresten wilde Tiere angelockt haben? Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, dann gibt es hier ja das Volk der Sefarwiter, die ihre Kinder verbrannten und möglicherweise die Löwen erst auf den Geschmack von Menschenfleisch gebracht haben. Gottes Gebote einzuhalten hat für den, der sie befolgt, in der Regel einen praktischen, direkten Nutzen. Gott lässt es zu, dass auch der Mensch, der nicht zu Gott gehört, von Gottes Gesetz profitiert, als einen Hinweis darauf, dass dahinter der wahre Gott steckt. Warum entschließen sich dann nicht diese ganzen fremden Völker, diesen Gott anzuerkennen? In unserem Text hier, aufgrund von inkonsequenten Vorbildern. Und jetzt merken wir, wie unwahrscheinlich ähnlich diese Mischkultur damals unserer heutigen Gesellschaft ist. Was damals entsteht, das nennt man Synkretismus. Synkretismus ist eine Art von Mischreligion und heißt im Grunde, alles geht, nichts muss. Heute finden Menschen unserer Gesellschaft immer noch christliche Normen und Werte wichtig. Die dürfen an verschiedenen Stellen durchaus ihren Raum haben, aber es darf nicht so weit gehen, dass dieser Gott obendrein noch über mein Leben bestimmen darf. Der moderne Mensch in unserer Gesellschaft fürchtet Gott schon immer wieder zu gegebenen Anlässen, aber nie mehr, als es seine Bedürfnisse zulassen. Vielen Menschen ist es wenigstens aus romantischen Gründen wichtig, doch kirchlich zu heiraten, und viele glauben auch, dass ein kirchlicher Segen über der Ehe gut sei. Viele lassen ihre Kinder konfirmieren, aus Tradition, aber auch, weil man irgendwie das Gefühl hat, sonst ist was falsch. Spätestens beim Tod ist es vielen Menschen wichtig, dass ein Geistlicher noch einmal tröstliche Worte spricht, auch wenn man sonst mit Gott nicht viel zu tun hat. Wie oft habe ich Menschen sagen hören, Ja, und ich spreche auch regelmäßig ein Gebet, was mir Halt bringt. Schön und gut. Aber das ist genau diese Art von Kultur und Gesellschaft. Alles geht, nichts muss. In unserem Text kommt dieser Synkretismus zustande durch inkonsequente Vorbilder im Glauben. Woher aber kommen inkonsequente Vorbilder im Glauben? Beziehungsweise, was wollen wir jetzt machen? Uns gegenseitig auf die Finger klopfen, konsequenter zu sein? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einmal die Menschen versuchen zu kategorisieren. Allerdings nicht in lediglich zwei Gruppen von Menschen, in Gut und Böse, sondern in drei Gruppen. Auf der einen Seite sind da die bösen Menschen, Kategorie 1. Und Kategorie 2, das ist, wenn wir ehrlich sind, der Großteil der Menschen, der, weil er nicht zu den eindeutig Bösen gehören möchte, sich irgendeine Instanz im Leben sucht, der er soweit nötig dienbar ist. Diese Instanz kann der Gesetzgeber sein, der kategorische Imperativ, das Allgemeinwohl. Und dieser Instanz folgt man, genau wie unsere Samaritaner, nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst vor Strafe. Wie ein Steuerzahler, der seine Steuern zahlt, aber sie nicht gerne zahlt, aber er zahlt sie lieber, als mit der Instanz dahinter in Konflikt zu geraten. Und ich befürchte, ein großer Teil der Christen gehört genauso in diese Kategorie von Menschen, die zu Gott gehören, nicht aus Überzeugung, sondern aus Gewohnheit oder Angst vor Strafe. C.S. Lewis schreibt über diese Kategorie Menschen, ihr Leben ist wie das eines Soldaten oder eines Schuljungen in Dienst und Urlaub, Schule und Freizeit eingeteilt. Man ist nur so lange Christ, solange es meine sonstigen Bedürfnisse zulassen. Und ansonsten gönne ich mir auch mal Pause von diesem religiösen Gehabe. Und das eindeutig Schwierige daran ist, wenn wir die Menschen nicht in diese drei Gruppen unterteilen, dass die Menschen von außerhalb, die Gott suchen, denken, dass die, die dem Namen nach zu Gott gehören, auch die wahre Zugehörigkeit zu Gott repräsentieren. Aber sie finden Menschen, die unglücklich sind. Was nun ist aber die dritte Kategorie? Zur dritten Sorte schließlich gehören diejenigen, die mit Paulus sagen können, Christus ist mein Leben. Philipper 1,21. Diese Menschen haben aus dem ständigen Krampf die miteinander rivalisierenden Ansprüche Gottes und ihres Ichs in Einklang bringen zu müssen, einen einfachen Ausweg gefunden, indem sie die Ansprüche ihres Ichs ein für allemal zurückgewiesen haben. Ihr alter egoistischer Wille ist umgepolt, umgewöhnt und zu etwas Neuem geworden. Der Wille Christi schränkt den ihren nicht mehr ein. Er ist der Ihre. Indem ihre ganze Zeit ihm gehört, gehört sie auch ihnen, denn sie sind sein Eigen. Ich weiß, dass wir die Welt natürlich nicht streng in drei solche Kategorien teilen können. Aber wo immer wir stehen, wo immer ich dabei stehe, ich will bewahren, dass Gott allein mein Retter ist. Solange ich in dem Denken bin, dass wenn ich Gottes Gesetze tue, er mich retten wird, solange werde ich zwangsläufig zur zweiten Gruppe gehören und Menschen von außerhalb ein Bild des Christseins geben, das sie abschreckt. Wenn ich anfange zu glauben, dass Gott mich gerettet hat, dann werde ich anfangen, seine Gebote zu tun. Was Christus von uns fordert, ist im Grunde etwas viel Einfacheres als alle moralische Anstrengung. Wir sollen ihn wollen, ihn brauchen. Ich möchte immer wieder neu vor allen negativen anderen Einflüssen diesen einen Gedanken bewahren. Gott ist mein Retter. Und dann dann sollen andere an mir sehen, dass ich diesen Retter kenne und diesen Retter ebenfalls kennenlernen wollen. Das ist der Weg.